Radio SRF. 18 Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit. Tränen, Leid und viel Arbeit. Was bleibt 2 Jahre nach der Katastrophe von Fukushima? Pech, Pannen, aber kein Fehler im System, was die SBB zu den vielen Unfällen der letzten Wochen sagen. Reformieren, modernisieren und bewahren, was der neue Papst alles unter seinen spitzen Hut bringen muss. Und
from all Palestinians around the world, the Ikrit people are the only people who have the right of return, but dead.
Wir sind die einzigen Palästinenser der Welt, die zurück in ihr Dorf dürfen. Aber erst, wenn wir tot sind, eine Geschichte aus Israel. Echo der Zeit, am Mikrofon Roman Villinger. Rund 19.000 Tote forderten Erdbeben, Tsunami und der Reaktorunfall in Japan am 11. März 2011. Heute beging das Land den 2. Jahrestag der Dreifachkatastrophe. Aus Tokio, Peter Kujat von der ARD.
Mokto.
Heute um 14.46 Uhr Ortszeit wurde in ganz Japan mit einer Schweigeminute der Opfer der dreifachen Katastrophe gedacht. Auf der zentralen Gedenkfeier in Tokio erinnerte der Kaiser an die mehr als 18.000 Menschen, die vor allem durch den verheerenden Tsunami damals vor 2 Jahren zu Tode gekommen sind. Kaiser Akihito betonte, dass alles Menschenmögliche unternommen werden müsste, um die Bevölkerung zu schützen. Dazu gehöre auch die Weitergabe des Wissens von der Katastrophe an die kommenden Generationen. Der japanische Premierminister Shinzo Abe forderte seine Landsleute auf, weiterhin als Freiwillige den Menschen vor Ort zu helfen, um gemeinsam die Krise zu meistern. Hunderttausende haben durch den Tsunami ihre Häuser verloren und viele müssen auch jetzt noch in Behelfsunterkünften leben. In der Präfektur Fukushima kämpfen die Menschen zudem mit den Folgen der Atomkatastrophe. Der neue Präsident von TEPCO, dem Betreiber des havarierten AKWs Fukushima 1, Naomi Hidose, entschuldigte sich am heutigen Jahrestag für die Folgen. Ich möchte mich aus der Tiefe meines Herzens erneut entschuldigen für die Umstände, die Sorgen und das Leid, das wir verursacht haben. Der Tsunami hatte im AKW Fukushima 1 die Kühlung zerstört, was zur mehrfachen Kernschmelze führte. Infolge davon wurde eine große Menge Radioaktivität freigesetzt. Die radioaktive Belastung in der weiteren Umgebung ist zwar zurückgegangen, aber noch immer leben rund 150.000 Menschen aus Angst vor der Strahlung fern ihrer alten Heimat.
Peter Kujat, unser Reporter, war in der Reaktorruine von Fukushima. Seine Reportage hören Sie hier im Echo der Zeit nach den Nachrichten mit Thomas Mattis.
Die SBB sieht keinen Zusammenhang zwischen verschiedenen Rangier- und weiteren Zugunfällen seit Anfang Jahr. Man habe die 10 Vorfälle analysiert und bisher kein Muster festgestellt, das auf systematische Probleme hindeuten würde. Das sagten Vertreter der SBB an einer Medienorientierung. Man werde aber den Ablauf der Vorfälle noch einmal ganz genau untersuchen, um festzustellen, ob es Gemeinsamkeiten gäbe. Der Nationalrat hat sich beim Thema Swissness dem Ständerat angenähert. Der Nationalrat will, dass grundsätzlich 80% des Gewichts eines Lebensmittels in der Schweiz hergestellt werden. Nur dann soll es als Schweizer Lebensmittel gelten. Bei Milch und Milchprodukten möchte er gar eine Sonderregelung. Dort sollen 100% nötig sein. Bei Industrieprodukten hält der Nationalrat an seiner Meinung fest. Er verlangt, dass als Herstellungsort gilt, wo mindestens 60% der Herstellungskosten anfallen. Dies entspricht dem, was die Uhrenindustrie will. Die Schweiz stellt dem Internationalen Währungsfonds weitere 10 Milliarden Franken zur Verfügung. Auf diesen Kredit haben sich Ständerat und Nationalrat geeinigt. Der Bundesrat wollte dem IWF ursprünglich ein Darlehen von 15 Milliarden Franken gewähren. Beim Bundesgericht ist die Zahl der neu eingereichten Fälle im letzten Jahr auf einen neuen Höchststand geklettert. Das Gleiche gilt für das Bundesstrafgericht. Und beim Bundesverwaltungsgericht konnten die pendenten Asylverfahren stark reduziert werden. So heißt es im Jahresbericht der eidgenössischen Gerichte. Beim Bundesgericht konnte die Zahl der erledigten Fälle leicht gesteigert werden. Beim Bundesverwaltungsgericht wurde die Zahl der hängigen Asylverfahren auf 1200 Fälle reduziert, gegenüber ursprünglich 4300 Fällen. Die Finanzmarktaufsicht, die FINMA, überprüft die Zusatzversicherungen im Bereich Spitalaufenthalt. Ein FINMA-Sprecher bestätigte einen Bericht der NZZ am Sonntag und bezeichnete die Überprüfung als ungewöhnlichen Schritt. Eine erste repräsentative Erhebung bei verschiedenen Versicherern habe ergeben, dass ihre Belastung markant gesunken sei. Grund dafür sei, dass diverse Leistungen teilweise von der Grundversicherung oder von den Kantonen übernommen werden. Die Außenminister der Europäischen Union zeigen sich entsetzt ob der Gewalt im Bürgerkriegsland Syrien. Insbesondere wird das Vorgehen der syrischen Regierungstruppen angeprangert. Der deutsche Außenminister Westerwelle bezeichnete den Einsatz von Raketen gegen die syrische Bevölkerung als schweres Kriegsverbrechen. Die EU-Außenbeauftragte Ashton wiederholte die Forderung der EU, wonach Präsident Assad zurücktreten müsse. In der Nähe der südfranzösischen Stadt Marseille sind drei mutmaßliche radikale Islamisten festgenommen worden. Die Männer zwischen 21 und 27 Jahren hätten einen Bombenanschlag geplant, erklärte die französische Justiz. Es seien eine Sprengstoffwerkstatt und Waffen gefunden worden. Laut den Ermittlern haben die drei den Attentäter von Toulouse verehrt. Dieser hatte vor einem Jahr 7 Menschen erschossen, darunter 3 Schüler und den Lehrer einer jüdischen Schule. Nach einer langen Belagerung seiner Wohnung durch die Polizei wurde der Mann erschossen. Das ungarische Parlament hat mit großer Mehrheit die international umstrittene Verfassungsänderung beschlossen. Über 260 Parlamentsabgeordnete waren für die Änderung der Grundgesetze, 11 dagegen und rund 30 enthielten sich. Führende Politiker aus der EU, der USA und anderen westlichen Staaten werfen der rechtskonservativen Regierung Orbán vor, mit der Verfassungsänderung demokratische Rechte einzuschränken. Durch den Beschluss wird unter anderem das Verfassungsgericht entmachtet. Es werden aber auch Einschränkungen in der Bildungspolitik erwartet. In Indien ist der Hauptangeklagte im Prozess um die Massenvergewaltigung einer jungen Frau erhängt in seiner Zelle gefunden worden. Nun wurden jedoch Zweifel darüber laut, ob sich der Mann selber getötet hat. Der Verteidiger des Toten sprach von einer Verschwörung. Sein Klient sei bereits zuvor von Mitgefangenen gefoltert worden. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 7.759 Punkten im Plus von 0,2%. In New York steht der Dow Jones Index bei 14.422 Punkten, ebenfalls im Plus von 0,2%. Der Euro wird zu einem Franken 23,61 gehandelt und der Dollar zu genau 95 Rappen. Das Wetter? Morgen gibt es wieder einen Wechsel aus Sonne, dichteren Wolken und einigen Regenschauern. Die Temperatur? 8 bis 13 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf SRF 1 und SRF 4 News. Besuch in der Gefahrenzone. Wir berichten aus der Reaktorruine von Fukushima. Angriff auf den Rechtsstaat. Wir sprechen über die Machtpolitik des ungarischen Premiers. Dann.
Credo profondamente che esista un ruolo della donna che deve essere valorizzato all'interno della Chiesa.
Der neue Papst muss den Frauen eine neue Rolle geben, sagt die Dogmenprofessorin von der Päpstlichen Universität. Sie müssen uns hier leben lassen, sagen palästinensische Israeli und besetzen das Dorf ihrer Ahnen. Er hat das politische Klima verbessert, das sagen sogar Kritiker über den neuen Präsidenten Mexikos. Und Quinoa, das Wunderkorn aus den Anden, ist möglicherweise auch die nächste holländische Kartoffel. Echo der Zeit. Zuerst kam das Erdbeben Stärke 9, dann der Tsunami, dann die Kernschmelze im Atomkraftwerk Fukushima. Rund 19.000 Menschenleben forderte die Dreifachkatastrophe heute vor 2 Jahren. Viele Erdbeben und Flutschäden in Japan sind inzwischen repariert, aber das AKW ist noch immer eine lebensgefährliche Großbaustelle. Unser Japan-Mitarbeiter Martin Fritz hat sie besucht.
Ein Schwerlastkran hebt einen Stahlträger hoch. Die Szene am Reaktor 4 wirkt wie eine normale Baustelle, wenn da nicht die Schutzanzüge und Atemmasken wären, die alle Arbeiter tragen. Genauso ausgerüstet sind auch die Korrespondenten, die sich hier ein Bild vom Katastrophen-AKW 2 Jahre danach machen. Die Stimme von TEPCO-Sprecher Hiroshi Abe klingt durch die Maske gedämpft. Reaktor 4 ist der erste, aus dem wir abgebrannte Brennelemente herausholen. Wir bauen hier gerade eine Metallkonstruktion über das Gebäude, damit wir von oben an das Abklingbecken herankommen. Ab November sollen 1500 Brennstäbe geborgen werden. Seit der Explosion vor 2 Jahren gilt das Gebäude als instabil. Daher will man die Brennstäbe in das Abklingbecken im benachbarten Lagergebäude transportieren. Dessen riesiges Abklingbecken wird gerade freigeräumt. Doch die Fortschritte an Reaktor 4 können nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Ingenieure immer noch fast nichts über den Zustand im Inneren der anderen Meiler wissen. Ihre Gebäude sind innen so radioaktiv, dass Menschen sie noch jahrelang nicht gefahrlos betreten können. Beispiel Reaktor 3. Die 2 Kräne über seinem Dach müssen vom Kontrollzentrum ferngesteuert werden. Der Bus mit den Reportern fährt daher schnell an der Ruine vorbei. Auf der rechten Seite sieht man das Turbinengebäude von Reaktor 3. Der Strahlenmesser piept. Hier sind es 1,7 Millisievert pro Stunde. Dieser Wert bedeutet, die erlaubte Jahresdosis ist bereits nach einer halben Stunde erreicht. Die Reporter bleiben verschont. Auf ihren Dosimetern stehen nach 5 Stunden 60 bis 70 Mikrosievert, so viel wie beim Röntgen der Lunge. Doch wer ständig in einer solchen Umgebung arbeitet, stumpft nach einer Weile ab, wie Ingenieur Hiroshige Kobayashi vom Baukonzern Kajima einräumt. Strahlen haben keine Farbe und keinen Geruch. Nach einer Weile hat man hier keine Angst mehr. Wir erinnern uns daher gegenseitig an die Gefahr. Die Arbeitsbedingungen auf dem Gelände haben sich verbessert. Die Strahlung ist deutlich gesunken, weil der kontaminierte Schutt weggeräumt wurde, den die Explosionen hinterlassen hatten, erklärt der Leiter des Kraftwerks Takeshi Takahashi. Er verbreitet Zuversicht. Die Stilllegung wird eine lange Zeit dauern, etwa 30 bis 40 Jahre. Aber wir werden unser Äußerstes tun, damit die Reaktoren stabil bleiben. Dabei hat TEPCO nicht einmal das kontaminierte Wasser unter Kontrolle. Jeden Tag laufen 400 Tonnen Grundwasser in die verstrahlten Reaktorgebäude. Fast die gleiche Menge wird zur Kühlung in die Druckbehälter gepumpt. Über 900 Tanks sind inzwischen notwendig, um die verstrahlte Flüssigkeit zu speichern. Deswegen hat TEPCO gerade eine neue Filteranlage gebaut, die Sprecher Abe vorführt. Mit dieser Fabrik können wir 62 verschiedene radioaktive Substanzen aus dem kontaminierten Wasser filtern, alles außer Tritium. Demnächst testen wir die Anlage unter realen Bedingungen. In der Region Fukushima wächst nun die Sorge, dass TEPCO das gereinigte Wasser ins Meer pumpen wird. Doch die Firma beschwichtigt, ohne Zustimmung der Fischer werde das nicht passieren.
Martin Fritz aus dem Atomkraftwerk Fukushima. Ungarn ist dabei, ein autoritärer Staat zu werden. Die Regierung läuft Amok gegen die Verfassung. Das sind nur 2 der heftigen Vorwürfe, die die ungarische Opposition derzeit gegen die rechtskonservative Regierung von Viktor Orban erhebt. Und sie ist mit ihren Vorwürfen nicht allein. Auch der Europarat, das Europaparlament und eine ganze Reihe von Verfassungsrechtlern sieht im EU-Land Ungarn den Rechtsstaat gefährdet. Anlass für die jüngste Welle des Protests ist die Verfassungsänderung, die das Parlament in Budapest heute Nachmittag beschlossen hat. Sie schränkt die Befugnisse des Verfassungsgerichts massiv ein. Ich bin jetzt verbunden mit Osteuropa-Korrespondent Marc Lehmann. Worin besteht denn diese Einschränkung?
Nun, das Verfassungsgericht wird abgestraft dafür, dass es in den letzten Monaten einige Gesetze als verfassungswidrig zurückgewiesen hat. Damit hat es den Zorn der Regierung auf sich gezogen. Das Gericht darf nun die Verfassungsänderungen, die vom Parlament beschlossen werden, nicht mehr auf inhaltliche Rechtmäßigkeit prüfen, sondern nur noch auf die formale. Das heißt, dass die rechtsnationale Zweidrittelmehrheit im Parlament jetzt die Möglichkeit hat, jede beliebige gesetzliche Regelung zu verabschieden, selbst wenn diese im Gegensatz zu anderen Bestimmungen des Grundgesetzes steht. Und nach Ansicht vieler Experten bedeutet das die definitive Aushebelung der Gewaltenteilung in Ungarn.
Ist denn schon absehbar, was das konkret für Konsequenzen haben wird für einzelne Gesetze?
Ja, die Konsequenzen sind, dass bereits zurückgewiesene Artikel doch noch Verfassungsrang erhalten, zum Beispiel, dass sich strafbar macht, wer die Würde der ungarischen Nation verletzt, wie es da formuliert ist. Das könnte eine Einschränkung der Medienfreiheit bedeuten und öffnet der Willkür Tür und Tor. Ferner tritt auch das Kirchengesetz in Kraft, das die Religionsfreiheit beschneidet, weil viele Kirchen nun nicht mehr offiziell anerkannt werden. Auch die Wahlwerbung im Privatfernsehen ist verboten, was vor allem der Opposition schadet, denn von ihr wurde das genutzt. Außerdem machen sich Obdachlose strafbar, wenn sie sich auf öffentlichen Plätzen aufhalten. Also das sind einige der Regelungen, die nun gegen den Willen des Verfassungsgerichts doch noch Gültigkeit erlangen dürften.
Sie haben es bereits angesprochen, die heutige Verfassungsänderung ist nicht der erste Schritt hin zu einem autoritäreren System in Ungarn. Was sind denn die wesentlichsten Einschränkungen dieser Freiheit?
Gut, am meisten zu reden gab das Mediengesetz. Einschränkungen gibt es im Medienbereich, zum Beispiel, weil ein Medienrat von Orbans Gnaden entscheidet über die Vergabe von Rundfunklizenzen zum Beispiel. Außerdem wurden auch sämtliche öffentlich-rechtlichen Medien unter dem Dach der Nationalen Nachrichtenagentur zusammengeführt. Das bedeutet nun eine sehr einseitige Berichterstattung. Weiter wurden zum Beispiel die Pensionskassengelder zwangsverstaatlicht. Wer jetzt keine Arbeit hat, der muss sich sein Arbeitslosengeld mit gemeinnützigen Tätigkeiten verdienen. Tätigkeiten, die meist völlig sinnlos sind. Er hat dann keine Gelegenheit, sich eine neue Arbeit zu suchen. Die Unabhängigkeit der Nationalbank wurde auch eingeschränkt. Die Studienfreiheit wurde eingeschränkt. Und auch die neue Verfassung, die wurde ohne mit Einbezug der Opposition verabschiedet. Also es gibt eine ganze Reihe Neuerungen, die nicht in einem übergeordneten Interesse stehen.
Die Opposition, die ungarische, protestiert dagegen. Aber kann sie etwas ausrichten gegen diese Pläne Orbans?
Kaum. Die Proteste haben sich in den letzten Tagen zwar wieder verstärkt und dürften am kommenden Freitag einen vorläufigen Höhepunkt erreichen, am Nationalfeiertag, wenn es traditionell zu Massenprotesten kommt. Es gibt viele Bürgerbewegungen mit einem großen Mobilisierungspotenzial auch, aber alle wollen etwas anderes und haben es bisher nicht geschafft, sich unter einem Dach zu vereinen, sich auf konkrete Ziele zu verständigen. Die Sozialisten, die größte Oppositionspartei, die fahren ihr eigenes Züglein, auch die Grünen, die auch im Parlament vertreten sind, die haben sich sogar gespalten. Also da gibt es wenig Einigkeit. Der Hoffnungsträger könnte nun Gordon Boinay sein, der ehemalige, kurzfristige, parteilose Übergangspremierminister, ein Technokrat mit wenig Charisma, aber doch einer, der glaubwürdig ist und nun der Oppositionsbewegung vielleicht ein Gesicht geben könnte. Denn wenn Orban im nächsten Jahr bei den Wahlen von der Macht verdrängt werden soll, dann geht das nur, wenn die Gegenkräfte wirklich an einem Strick ziehen.
Wie viel Unterstützung hat Premierminister Orban denn gegenwärtig in der Bevölkerung?
Nicht mehr so viel wie auch schon. Die Unterstützung bröckelt langsam. Die Fidesz-Partei hat zwar in den Umfragen immer noch die größte Zustimmung, aber die bewegt sich bei vielleicht 25%. Die Leute merken jetzt nach 3 Jahren Fidesz-Regierung, dass sich die Situation eigentlich nicht bessert. Die Wirtschaft verharrt in der Rezession. Statt dass es neue Arbeitsplätze gibt, werden noch welche abgebaut. Viele Menschen rutschen in die Armut. Und die Menschen merken, dass sie Orbans patriotische Rhetorik nicht satt macht. Sie sind frustriert. Und wenn sich jetzt nicht rasch etwas bessert, dann dürfte auch die Fidesz-Regierung in Nöte kommen.
Und was tut die EU in dieser Situation? Es kann Brüssel ja nicht egal sein, wenn ein EU-Mitglied seinen Rechtsstaat dermaßen aushöhlt.
Nein, die EU müsste sich eigentlich kümmern. Kommissionspräsident Barroso hat am Freitag mit Orban telefoniert und ihn aufgefordert, doch bitte die rechtsstaatlichen Prinzipien und die europäischen Werte einzuhalten. Und heute hat eine Sprecherin in Brüssel angekündigt, rechtliche Schritte ergreifen zu wollen, wenn die Verfassungsänderungen in dieser Form in Kraft treten. Das wäre ja jetzt der Fall. Bisher hat die EU in Sachen Ungarn keine gute Figur abgegeben, muss man sagen. Sie laviert, sie ist passiv und wenn sie sich doch mal kritisch äußert, dann immer mit großer Vorsicht. Man droht die Peitsche immer nur an, schreckt aber dann doch vor Sanktionen zurück und gibt sich mit kosmetischen Retuschen zufrieden. Aber es ist offensichtlich, dass Ungarn sich von diesen viel zitierten europäischen Werten verabschiedet und die EU hält sich zurück. Ungarisch ist eine schwere Sprache und man hat fast ein bisschen den Eindruck, Brüssel verstehe nicht wirklich, was da in Budapest abgeht.
Einschätzungen und Informationen aus Osteuropa von Mark Lehmann. Viel zu grell, viel zu farbig fanden viele die Sixtinische Kapelle nach ihrer Renovation in den 90er Jahren. Sie könnten sich freuen, wenn sie denn rein dürften. Ab morgen wird die berühmteste Kapelle des Vatikans von einer einzigen Farbe dominiert, Purpur. Ab morgen wählen dort nämlich die Kardinäle in ihren Purpurgewändern den nächsten Papst. Einen klaren Favoriten gibt es noch nicht, aber viele Kardinäle sagen, es muss ein Papst sein, der innere Reformen vorantreibt. Was heißt das? Wollte Massimo Agostinis wissen und hat mit Ilaria Morali gesprochen. Sie lehrt an der päpstlichen Gregorianischen Universität in Rom und ist eine der wenigen Professorinnen für Dogmatik weltweit.
Ilaria Morali gehört nicht zum Flügel der Progressiven in der katholischen Kirche. Der Kirchenkritiker Hans Küng steht ihr fern. Doch in ihrer Funktion als Professorin hat sie viel internationale Kontakte mit Bischöfen, Laien, Kardinälen, Priestern und der Basis. Morali weiß, was die geltende Kirchendoktrin an Reformen zulässt, was das weit einfacher zu ändernde kanonische Recht erlauben könnte und was die Kirchenbasis will. Damit ist Ilaria Morali wie ein Spiegel der 115 Kardinäle aus allen Kontinenten, die ab morgen den neuen Papst wählen.
Quello che penso debba essere un uomo che sappia interpretare i segni dei tempi, che sappia essere.
Ich glaube, der neue Papst muss einer sein, der die Zeichen der Zeit erkennt, der in der Lage ist, das, was heute in der Welt passiert, auf dem Hintergrund der unverrückbaren katholischen Doktrin, des dehnbaren kanonischen Rechts und der Geschichte dieser Kirche in Einklang zu bringen, sagt Morali. Für einen Außenstehenden tönt das reichlich schwammig. Die Professorin mit dem tupierten Haar lächelt.
Nel nostro discernimento dobbiamo quindi distinguere ciò che non può cambiare, perché è dottrina è quel nucleo.
Wir müssen erkennen, dass wer auch immer Papst wird, er die katholische Doktrin nicht ändern kann. Die ist unverrückbar. Es hat keinen Wert zu beklagen, dass Frauen nicht Priesterinnen werden können. Jesus hatte nur männliche Apostel, die Frauen waren nicht dabei. Aber nochmals, das katholische Recht, die Kirchengeschichte, das erste und zweite Vatikanische Konzil lassen Interpretationsspielraum zu. Hier kann der neue Papst ansetzen und die Kirche modernisieren. Das setzt aber voraus, dass wir einen Papst erhalten, der den Kontakt nach außen hat, der aber auch das Fundament der Kirche, die Glaubenslehre kennt und die Geschichte. Morali sieht viel Konkretes, das der neue Papst ändern kann und muss.
La scelta di un Papa dovrà anche essere pensata in.
Der neue Papst muss einige Punkte des Zweiten Vatikanischen Konzils umsetzen, die bis heute toter Buchstabe geblieben sind. Die Kurie, also die Kardinäle, die in Rom sitzen und quasi die Regierung bilden, haben viel zu viel Einfluss. Das Zweite Vatikanische Konzil wollte dieses Machtmonopol aufbrechen und verlangt ausdrücklich, dass auch Bischöfe, ja gar Laien, den Papst beraten sollen. Morali zitiert immer wieder Passagen des kanonischen Rechts, der Doktrinen und der Jesusgeschichte, um aufzuzeigen, wo es Spielraum für Reformen gibt, die ein neuer Papst angehen soll und auch kann.
Credo profondamente che esista un ruolo della donna che deve essere valorizzato all'interno della Chiesa.
Die Frauen müssen in der Kirche eine viel wichtigere, auch nach außen sichtbare Rolle spielen. Priesterinnen werden sie zwar nicht. Die Verkündung der Auferstehung hat Jesus aber als erstes Frauen mitgeteilt. Das unterstreicht ihre Wichtigkeit. Frauen werden auch gleich wie Männer getauft. Das zeigt, dass sie vor Gott gleich sind. Ilaria Morali ist überzeugt, dass nur wer auf dem Hintergrund der Kirchengeschichte und ihrer Doktrinen Anpassungen an die Neuzeit ableitet und dies sehr fundiert macht, eine Chance hat, durchzukommen. Schlecht fundierte Medienkritik gegen die wenig reformfreudige Kirche hält sie für kontraproduktiv. In einem Vortrag, den sie vor wenigen Tagen an der konservativen Opus Dei-Universität in Rom gehalten hat, ging Ilaria Morali allerdings selber sehr hart ins Gericht mit dem Vatikan. Die jetzige Papstwahl sei vielleicht die letzte Chance für die Kirche, um den Anschluss an die Neuzeit nicht zu verpassen, sagte sie.
Zehn Zugunfälle in gut zwei Monaten, das sind für Schweizer Verhältnisse ungewöhnlich viele. Die SBB hat sich heute für die Pannenserie entschuldigt. Einen Zusammenhang zwischen den einzelnen Ereignissen gebe es aber nicht. Roland Wermelinger.
Am 10. Januar kollidierten zwei Regionalzüge bei Schaffhausen, nachdem ein Lokführer ein Signal missachtete. Es gab 26 Verletzte und war der folgenschwerste Unfall in der jüngsten SBB-Pannenserie. Im Wochentakt kamen weitere Kollisionen, Entgleisungen, Rangierunfälle dazu. 10 Pannen in knapp 2 Monaten. Ja, das gibt zu denken, sagte heute SBB-Konzernleitungsmitglied und Infrastrukturchef Philippe Goderon.
Also diese Häufung ist ungewöhnlich.
Aber einen Zusammenhang könne er zwischen den einzelnen Unfällen nicht erkennen. Goderon entschuldigte sich im Namen der SBB bei den Reisenden und nannte auch Gründe für einzelne Unfälle. So entgleiste der Extragüterzug bei Kloten Ende Februar wegen einem Radscheibenbruch. Und in Cossonay stürzte vor 3 Tagen eine Rangierlok in einen Bach, weil ein Signal missachtet wurde. SBB-Verantwortliche betonten heute, dass die Sicherheit ihr höchstes Gut sei, so wichtig wie gesunde Finanzen oder die Pünktlichkeit. Und dass man jetzt mit noch mehr Geld daran gehe, veraltete Signalsysteme zu ersetzen. Und natürlich werde man die Mitarbeiter weiterhin und intensiv schulen. Doch die Frage, die sich viele stellen, ist, sind die Pannen und Unfälle ein Zeichen dafür, dass das System der SBB am Anschlag ist, punkto Sicherheit und Zuverlässigkeit und Nachfrage und Leistungsvermögen? Nein, sagt entschieden SBB-Mann Philippe Goderon.
Es ist überhaupt nicht destabilisiert und es ist auch nicht am Anschlag. Wir haben eine ungewöhnliche Häufung von Unfällen in den letzten Wochen, aber ich hoffe sehr, dass es sich auch beruhigen wird.
Die Gewerkschaft des SBB-Personals widerspricht nicht grundsätzlich. SCV-Präsident Giorgio Tutti betont aber, dass die Arbeitsbelastung des Personals sehr wohl an eine Grenze gestoßen sei.
Man soll mit diesem Goodwill nicht spielen, weil das Personal hat langsam wirklich genug und arbeitet wirklich am Limit.
Walter von Andrian, Bahnexperte und Herausgeber der Eisenbahnrevue, beobachtet die Schweizer Bahngeschichte seit Jahrzehnten. Für ihn ist klar, solche Pannenserien, auch wenn sie keinen direkten Zusammenhang haben, sind immer ein Warnsignal.
Sie können bei jedem Unfall irgendwie eine Ursache, einen Schuldigen oder einen Fehler finden, aber Sie müssen sich ja fragen, warum steigt die Zahl dieser Ereignisse? Und da ist das Gemeinsame wohl das, dass das System etwas aus dem Lot geraten ist.
Alle Zwischenfälle werden detailliert untersucht, zum Teil auch von externen Gutachtern. Weiter will die SBB den Meldeprozess zwischen Lokführern und Betriebsführung durchleuchten und auch Lieferfirmen verstärkt auf Sicherheit trimmen.
Es ist 18.27 Uhr, Sie hören das Echo der Zeit von Radio SRF. Hier geht es weiter mit dem politischen Klimawandel in Mexiko und dem neuen Appetit auf Quinoa weltweit. Zuerst aber Israel. Dorthin soll nächste Woche Barack Obama reisen, zum ersten Mal als US-Präsident. Bislang war ihm die Situation dort immer zu verfahren. Wie verfahren sie ist, illustriert das Beispiel von Wallah und seinen Freunden. Die jungen palästinensischen Israeli wollen nach Ikrit ziehen, ein Dorf im Norden Israels. Dieses Dorf ihrer Väter besteht nur aus ein paar Ruinen. Sie sind nur ein paar Dutzend Kilometer von Haifa entfernt und bleiben auf Dauer doch unerreichbar. Philipp Scholkmann war mit Wallah und Co. in Ikrit.
Ironically, from all Palestinians around the world, the Ikrit people are the only people who have the right of return, but dead.
Die Leute aus Ikrit sind die einzigen Palästinenser in der Welt, die ein Rückkehrrecht haben, sagt Wallah. Aber erst, wenn sie tot sind. Tatsächlich, der Friedhof und die kleine Kirche sind noch da. Das ist alles, was übrig blieb von Ikrit, dem palästinensischen Dorf in Galiläa. Seit den 70er Jahren können die Leute aus Ikrit ihre Toten wieder herbringen, um sie hier neben ihren Vorfahren in der Heimat zu begraben. Vorher war selbst das nicht gestattet. Es bläst ein kalter Wind um das einsame Kirchlein. Es steht heute wie ein Mahnmal auf der Hügelkuppe. Die Sicht ist klar. Im Norden die libanesischen Berge. Ein Kilometer vielleicht geht's bis zur Grenze nur. Im Westen das Mittelmeer. Wallah, der 26-Jährige, zeigt auf die Bucht der Stadt Haifa, in der er und seine Freunde aufgewachsen sind, als Enkel und Urenkel der letzten Bauern aus dem Dorf. Die Leute aus Ikrit flohen nicht in Nachbarländer und wurden auch nicht dorthin vertrieben während des Kriegs zwischen Arabern und Israeli, der die israelische Staatsgründung 1948 begleitete. Das unterscheidet sie von vielen anderen Palästinensern. Sie blieben in dem Gebiet, das zu israelischem Staatsgebiet wurde, zogen nach Rameh, nach Akka, nach Haifa. Flüchtlinge im eigenen Land, sagt Wallah. Menschen, die heute einen israelischen Pass haben, aber kein Anrecht auf den Grundbesitz ihrer Väter. Amir weiß genau, wo das Haus seiner Familie stand. Er führt uns durch die Dorfruine und zeigt auf die paar Mauerreste an der einen Hügelflanke. Vor 2 Jahren, als sich die Zerstörung des Dorfs zum 60. Mal jährte, kamen wir mit den Namensschildern und pflanzten sie in die Ruinen. Mein Onkel zeigte mir den Standort des Hauses, sagt der 19-Jährige. Every man lived in Ikra. We took the sign and put it where his house was. So I took the sign of my great-grandfather. My uncle told me where was the house. We went down there, all the family. It was really emotional. Yeah. Es gibt zahlreiche palästinensische Dörfer in Israel, die verlassen sind, zerstört, die aufgingen in israelischen Städten und Agglomerationsgemeinden. Was Ikrit von anderen unterscheidet, seine Bewohner wurden im Krieg nur aus Sicherheitsgründen vorübergehend evakuiert, wie die israelische Armee damals versprach. Als dieselbe Armee Ikrit schließlich doch zerstörte, war der Krieg längst vorbei und Israel bereits ein Staat. Das aber gab den Vertriebenen ein juristisches Argument. Sie klagten als israelische Staatsbürger in Israel, die ihr Dorf in Israel gar nicht verlassen und nun zurückkehren wollten. Prompt gaben ihnen die obersten Richter im Grundsatz recht. Doch umgesetzt wurde das Urteil nie, aus Sicherheitsgründen, wie es abermals hieß. Stattdessen wurde Ikrit zu einem berühmten Beispiel für den palästinensischen Protest in Israel. Auch unter dem Jahr kommen regelmäßig Leute, um sonntags in der kleinen Kirche Messen zu feiern und die Erinnerung wachzuhalten an das Dorf, für das die Kirche einmal da war. Amir, Wallah und ihre Freunde aber wollen mehr. Rimon legt Holz nach und serviert frischen Tee. Ein kleiner Anbau neben der Kirche ist die einzig feste Struktur, die noch steht. Hier um den Ofen haben die Freunde Wolldecken und Schlafsäcke ausgerollt und ihre Aktionsbasis eingerichtet. Sie besetzen Ikrit so lange, bis sie ihr Dorf zurückhaben, sagen sie.
I'm from Ikrit and I live in Ikrit. That's the basic thing.
Ich komme aus Ikrit, ich lebe in Ikrit. Darum geht es, nicht um mehr, nicht um weniger, sagt Wallah. Mindestens 4 Leute sollten immer hier sein, so das Ziel. Immerhin, den ganzen Winter geht die Aktion schon. Amir hofft, dass andere Palästinenser aus anderen Dörfern dem Beispiel folgen. Andererseits, die Zerstörung Ikrits ist mehr als ein halbes Jahrhundert her. Sollte man die Vergangenheit nicht ruhen lassen? Wallah ist Lehrer in Haifa. Rimon ist Musiker dort. Amir will mit seinem Studium anfangen in der Stadt. Alle haben eine Ambition, ein Leben, eine Zukunft jenseits des Dorfs ihrer Ahnen.
We were raised that we are gonna return back to Ikrit.
Mag sein, doch unsere Eltern haben uns erzogen mit dem Versprechen, dass wir eines Tages zurückkehren werden, argumentiert Wallah. Jetzt versuchen wir es. Das sind wir ihnen schuldig. Für Rimon schreibt sich die Besetzung ein in den großen Kampf um Freiheit und Gerechtigkeit in der Gegend. Und dieser Kampf stehe erst am Anfang. Manchmal kommt die Polizei. Sie lässt die jungen Männer gewähren, solange sie nichts an der Ruinenlandschaft verändern. Ein Hühnerstall aber war schon zu viel, sagt Amir. Er wurde niedergerissen. Als ob in den Augen der israelischen Behörden ein Gehege fürs Federvieh in Ikrit schon die ganze Pandora-Büchse der palästinensischen Flüchtlingsproblematik öffnen würde. In gewisser Weise sieht das die israelische Justiz inzwischen tatsächlich so. Im Rahmen eines umfassenden Friedensprozesses mit den Palästinensern könne über die Rückgabe des Dorfs geredet werden, vorher nicht, heißt es im letzten Urteil in der Sache Ikrit, das frühere Entscheide revidiert.
Positive Überraschungen gehören in der Politik nicht gerade zum Alltag. Erst recht nicht im vom immer neuen Skandalen geschüttelten Mexiko. Aber selbst kritische Stimmen sagen, Enrique Peña Nieto, der neue Präsident des Landes, habe seine ersten 100 Tage im Amt gar nicht schlecht gemeistert. Zumindest gemessen an den tiefen Erwartungen, die viele an den Mann von der alten Staatspartei, dem PRI, hatten. Franco Battel hat über Peña Nietos Start mit einem langjährigen Beobachter der mexikanischen Politik gesprochen.
Günter Mayhold ist Vizedirektor der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin, derzeit aber ist er Gastprofessor in Mexiko-Stadt. Mayhold sagt, Der Start des neuen Präsidenten war erfolgreich. Peña Nieto packt viele der ganz großen Probleme Mexikos an und ganz entscheidend, er hat sich dafür die Unterstützung der Opposition gesichert.
Eine Konstellation, die bei der vorherigen Regierung Calderón undenkbar war. Und damit ist ein völlig neues politisches Klima im Land entstanden.
Ein Klima des Aufbruchs. Fast täglich kündet Peña Nieto Reformen an. Zu den wichtigsten gehören die Steuer- und die Energiereform. Mexiko hat eine sehr tiefe Steuerquote. Das ist ein Grund dafür, dass der Staat so schwach ist. Polizei und Justiz funktionieren nicht oder nur schlecht. Völlig ineffizient ist zudem der staatliche Erdölkonzern Pemex. Den halten korrupte Politiker und Gewerkschafter im Würgegriff. Das zu ändern benötigt mehr als ein Scharmützel. Dazu braucht es eine Schlacht. Und die hat der Präsident noch lange nicht gewonnen. Einen Sieg aber hat er errungen, sagt Mayhold, der Mexikos Politik seit Jahren analysiert. El Baez, der Gordillo, wurde verhaftet, die wegen ihrer Macht und Rücksichtslosigkeit gefürchtete Chefin der Lehrergewerkschaft.
Es ist eine Begradigung in den politischen Machtstrukturen des Landes, die insbesondere sich angesichts der doch sehr drängenden Probleme im Erziehungssektor als essentiell darstellt.
Mexiko gehört zu den Schwellenländern, doch das öffentliche Schulsystem ist das eines Drittweltstaates. Hauptverantwortliche war Gordillo. Deren Gewerkschaft hat mehr Einfluss als der Bildungsminister. Diese Macht nutzte Gordillo, aber nicht zum Wohl der Schüler, sondern um sich schamlos zu bereichern. Gordillos Verhaftung ist wichtig, doch Korruption gibt es in Mexiko fast überall.
Es ist klar, dass dies nicht eine Änderung in der gesamten Machtstruktur des Landes bedeutet, aber es könnte durchaus ein klares Signal an andere sein, dass die Regierung nicht mit sich spaßen lässt.
Einige der korruptesten Würdenträger Mexikos sind Exponenten des PRI, Parteikollegen also des Präsidenten. Ob Peña Nieto auch gegen die antritt, ist völlig offen. Gewappnet dafür wäre er eigentlich, meint Mayhold.
Heute ist der Präsident des Landes auch gleichzeitig Chef seiner Partei. Und damit ist es ihm gelungen, zu verhindern, dass aus der Partei heraus für ihn entsprechende Widerstandspotenziale entstehen würden.
In einer so starken Position war schon lange kein mexikanischer Präsident mehr. Das liegt auch an der Schwäche der Opposition. Die Linke ist gespalten, die Konservativen nach 12 Jahren an der Regierung verbraucht. Wirklich gefährlich kann dem Präsidenten die Mafia werden. Mord und Totschlag machten in den letzten Monaten zwar weniger Schlagzeilen. Im Zentrum stand der neue Präsident mit seinen Reformen, seinem Eifer. Die Gewalt ist deswegen aber nicht verschwunden. Ausgerechnet in der Heimat des Präsidenten, dem Estado de México, nimmt die Kriminalität stark zu. Dabei hat er im Wahlkampf versprochen, die Gewalt in einem Jahr um die Hälfte zu reduzieren. Mayhold ist skeptisch.
Selbst innerhalb eines Zeitraums von einem Jahr wird es schwierig sein, das zu erreichen, was er mit der Reduzierung um 50% bei Entführungen und Morden angekündigt hat.
Auch Peña Nietos Strategie ist weiter unklar. Fordert er die Mafia heraus, bekämpft er sie mit der Armee wie sein Vorgänger Calderón, oder arrangiert er sich mit der Mafia wie all seine anderen Vorgänger? Man weiß es nicht. Hier wird sich ganz wesentlich entscheiden, ob Peña Nieto weiter glänzt oder ob der Lack schon bald blättert.
Franco Battel. Seit 7000 Jahren wächst in den Anden die Quinoa. Jetzt haben die Vereinten Nationen das Korn entdeckt, und zwar als Allzweckwaffe gegen den Hunger. Für die südamerikanischen Andenstaaten ist das eine gute Nachricht. Aber sie fürchten sich vor dem Kartoffeltrauma. Ulrich Achermann.
In den buschigen, farbigen Ähren der Quinoa stecken Körner. Körner, die es in sich haben. Vitamine, Proteine, Proteinbausteine und fast kein Fett. Als eines der komplettesten Nahrungsmittel überhaupt können sie einen großen Beitrag gegen den Hunger auf der Welt leisten, sagte Boliviens Präsident Evo Morales zum Beginn des Quinoa-Jahres vor der UNO.
La producción de quinoa representa una oportunidad inmejorable para satisfacer el hambre del mundo usando poca agua.
Die Quinoa sei ein fabelhaftes Gewächs, das nicht nur in den Anden gedeihe, sondern überall. Die Pflanze komme mit ganz wenig Wasser aus, sei resistent gegen vielerlei Plagen und gegen die Kälte. Selbst an stark salzhaltige Böden passe sich die Quinoa an. Versuche der UNO in Kenia sind vielversprechend verlaufen. Auch der Norden Indiens und das Himalaya-Gebiet kommen als neue Anbaugebiete in Frage. Statt zu hungernden Völkern geht die Quinoa aber vor allem auf die Märkte Japans, der USA und Europas. Ernährungsbewusste, Übergewichtige, Diabetiker und Zöliakie-Leidende verspeisen sie als Pasta- und Reisersatz oder als Bestandteil gesunder Frühstücksmischungen. In den Anden ist die Quinoa inzwischen der Favorit der Kleinbauern. International wird sie über Bio- und Fairtrade-Märkte gehandelt, sodass für einmal die Produzenten besser fahren als der Zwischenhandel. Davon zeugen Traktoren und motorisierte Pflüge, die sich die Campesinos bisher nie leisten konnten. Doch die weltweite Nachfrage nach der Quinoa ist immer noch viel größer als das Angebot. Das treibt ihren Preis in die Höhe, auch in Bolivien. In den Anbauregionen beklagen die Menschen, dass sie sich die Körner nicht mehr leisten können. Das aber bestreitet die Regierung in La Paz. Sprecherin Rosmarie Chaldin weist darauf hin, Bolivien habe rechtzeitig Gegensteuer gegeben. Der Pro-Kopf-Konsum habe sich in den letzten Jahren gar vervierfacht. Die Quinoa werde heute breit in der Schulspeisung eingesetzt oder an stillende Mütter abgegeben, in ländlichen Gebieten genauso wie in den Städten, sagt die Regierungsfunktionärin. Dennoch bereiten die Versuche, die Quinoa zu verbreiten, in den Ursprungsländern aber auch Sorgen. Rosmarie Chaldin.
Lo que se ve es que los mercados están inundados de la papa holandesa. El alerta es para que no se repita este mismo fenómeno en el caso de la quinoa, considerando que
fern der Anden und mit modernen Landwirtschaftsmethoden produziert, werfe die Quinoa viel höhere Hektarerträge ab. Somit bestehe die Gefahr, dass sich in den Anden das Kartoffeltrauma wiederhole. Auf den Märkten von Bolivien und Peru, den Ursprungsländern der Knolle, sind die billigsten Kartoffeln heute jene aus Holland. Das Potenzial der Quinoa in der Ernährung ist so unbestritten wie die Tatsache, dass sie in Bolivien die ländliche Entwicklung fördert. Fragt sich nur, wie lange noch? Frankreich deckt seinen Quinoa-Bedarf schon zu 10% aus eigener Produktion. Tendenz rapide steigend.
Das war Südamerika-Korrespondent Ulrich Achermann. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich Judith Huber, für die Nachrichten Georg Aufdermauer, am Mikrofon Roman Fillinger.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.